Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich lade euch ein, mit mir aufzuschlagen den 1. Petrusbrief, Kapitel 3. Wir stellen uns heute unter die Verse 13 bis 18a. Ich habe euch ja in den letzten Monaten schon einige Abschnitte aus dem 1. Petrusbrief mitgebracht und wir werden uns heute unter die Verse 13 bis 18a des 3. Kapitels stellen. Wir hören Gottes lebendiges Wort. Und wer will euch Schaden zufügen, wenn ihr Nachahmer des Guten seid? Doch wenn ihr auch leiden solltet um der Gerechtigkeit willen, glückselig seid ihr. Ihr drohen aber fürchtet nicht und lasst euch nicht beunruhigen, sondern heiligt vielmehr Gott den Herrn in euren Herzen. Seid aber allezeit bereit zur Verantwortung gegenüber jedermann, der Rechenschaft fordert, über die Hoffnung, die in euch ist, und zwar mit Sanftmut und Ehrerbietung. Und bewahrt ein gutes Gewissen, damit die, welche euren guten Wandel in Christus verlästern, zu Schanden werden in dem, worin sie euch als Übeltäter verleumden mögen. Denn es ist besser, dass ihr für Gutes tun leidet, wenn das der Wille Gottes sein sollte, als für Böses tun. Denn auch Christus hat einmal für Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, damit er uns zu Gott führte. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, es ist vielleicht die Herausforderung schlechthin für uns Christen. Abraham stand vor dieser Herausforderung, Josef, Mose in den ersten Jahren seines Lebens, Daniel ganz besonders. Im Neuen Testament standen die ersten Christen vor dieser Herausforderung und ganz besonders die, an die Petrus diesen Brief hier schreibt. Das ist die Herausforderung, wie soll ich als Christ leben in einer nichtchristlichen Welt, in einer Welt, die vielleicht sogar antichristlich ist. Wie kann ich da leben? Und Petrus lehrt uns zwei Grundsätze. In den Versen vorher, ab Kapitel 2, Vers 11, sagt er, ordne dich unter. Und in den Versen direkt vor unserem Abschnitt hat er gesagt, segne sogar die, die dir das Leben schwer machen. Ja, ausführlich hat er über Unterordnung gesprochen, ab Kapitel 2. Und er sagt, in jeder Beziehung, die du zu dieser Welt hast, sei es in der Familie, auf der Arbeit, zum Staat, wohin auch immer, ordne dich unter und segne sogar die, die gegen dich sind. Ja, dabei muss klar sein, dass alles hat seine Grenzen, aber grundsätzlich, sagt Petrus, ist das die Marschrichtung. Und von da ausgehend stellt Petrus jetzt in Vers 13, also im ersten Vers von unserem Abschnitt, diese Frage: Und wer will euch Schaden zufügen, wenn ihr Nachahmer des Guten seid? In anderen Worten sagt er, sei deiner Umgebung kein Anstoß. Sei nett, sei freundlich, sei zuvorkommend, sei, wir könnten sagen, ein angenehmer Zeitgenosse in deiner Umgebung, sodass niemand etwas findet, was er gegen dich haben könnte. Manche Schikane, die vielleicht wie Christenverfolgung aussieht, ist vielleicht in Wirklichkeit gar keine. Denn vielleicht regt sich zwar jemand über den Christen XY auf, aber dummerweise gibt Christ XY ihm auch jeden Anlass dazu. Und das sollte auf jeden Fall nicht passieren. Petrus ist hier sehr deutlich in diesem Punkt und sehr ausführlich. Und der radikale Höhepunkt dieser Unterordnung ist, in den Versen vor unserem Abschnitt, segnet sogar die, die gegen euch sind. Und wenn du das tust, dann wirst du grundsätzlich gut mit dieser Welt klarkommen. In Vers 13 stellt Petrus deswegen jetzt so als Fazit diese Frage, wer will euch Schaden zufügen? Aber das gilt im Allgemeinen. Das gilt nicht immer. Denn manchmal ordnet man sich vorbildlich unter, manchmal segnet man sogar seine Feinde und trotzdem leidet man für sein Christsein. Trotzdem erfährt man Widerstand. Und über diesen Fall spricht Petrus jetzt ab Vers 14 bis zum Ende des Abschnitts, den wir uns heute anschauen wollen. Vers 14 sagt er jetzt, doch wenn ihr auch leiden solltet um der Gerechtigkeit willen. Ja, also in den Versen vorher, häufig wirst du nicht für deinen Glauben leiden, wenn du dir nichts zu Schulden kommen lässt, aber, das ist der Abschnitt heute, manchmal eben doch. Und das schauen wir uns an. was passiert, wenn wir, obwohl wir uns vorbildlich verhalten, trotzdem auf Widerstand stoßen. Mein Thema für heute Morgen ist, wenn du für deinen Glauben Widerstand erfährst. Und Petrus richtet dreimal heute unseren Blick aus. Wenn du für deinen Glauben Widerstand erfährst, dann erstens behalte den Stärkeren im Blick, zweitens behalte deinen Auftrag im Blick und drittens behalte das Ende im Blick. Behalte den Stärkeren im Blick, behalte deinen Auftrag im Blick und behalte das Ende im Blick. Was passiert, wenn du Widerstand für deinen Glauben erfährst? Ich kann mir gut vorstellen, dass man erstmal darauf so reagiert, wie man auch ansonsten erstmal reagiert, wenn einen das Leid trifft. Es bedrückt einen. Man ist innerlich unruhig. Man macht sich Sorgen. Man hat vielleicht Angst vor dem, was die Zukunft einem bringt. Aber interessanterweise ist das alles für Petrus hier keine Option. Er sagt dir, wenn dir solche Dinge passieren, wenn du Gegenwind bekommst für deinen Glauben, dann behalte Gott im Blick. Dann behalte den im Blick, der stärker ist als jedes Leid und jede Verfolgung. Und das ist mein erster Punkt. Wenn du für deinen Glauben Widerstand erfährst, dann behalte den Stärkeren im Blick. Vers 14. Doch wenn ihr auch leiden solltet, um der Gerechtigkeit willen, glückselig seid ihr. Ihr drohen aber fürchtet nicht und lasst euch nicht beunruhigen. Was Petrus hier schreibt, muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Wenn du Widerstand erfährst, dann bist du erstens glücklich, dann brauchst du zweitens dich nicht zu fürchten und dann kannst du drittens ganz ruhig bleiben. Was ist mit Petrus los? Petrus, sag mal, hast du den Ernst der Lage nicht erkannt, in der ich mich befinde? Doch, Petrus weiß, in welcher Lage sich die Christen damals befanden. Wenn du leiden solltest, sagt er, wenn das passiert, aber dann ruft er dich dazu auf, entspannt darauf zu reagieren. Und warum tut er das? Ja, eine Möglichkeit wäre, dass Petrus an die Kraft des positiven Denkens glaubt. Ja, wenn ich in einer Situation nur immer richtig positiv bleibe, mich sogar mitten im Leid freue, immer auf die Sonnenseite des Lebens schaue, dann wird irgendwann alles wieder gut. Aber Petrus sagt es hier nicht. Dieser Gedanke des positiven Denkens ist der Bibel auch völlig fremd. Eine andere Möglichkeit wäre, dass Petrus hier vielleicht zynisch ist. Hey, wenn es dir richtig dreckig geht, dann nimm die Situation doch einfach mal mit schwarzem Humor. Ja, feier mal so richtig, es wird eh alles nur noch viel schlimmer. Aber auch das sagt Petrus nicht. Er ruft dich auch nicht dazu auf, dein Leid zu verdrängen, zum Beispiel durch Alkohol oder durch Drogen. Er ruft dich stattdessen dazu auf, den Fokus deines Herzens zu ersetzen. Ich weiß nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist, mit euren Augen könnt ihr immer nur eine Sache fokussieren. Ja, wenn ich zum Beispiel euch da hinten angucke, dann kann ich meine Predigt hier vorne nicht lesen. Wenn ich dafür hier vorne auf meine Predigt gucke, dann sehe ich euch im Hintergrund nur verschwommen. Wir können uns mit unseren Augen nur auf eine Sache fokussieren. Und ähnlich ist es mit dem Blick unseres Herzens. Also mit dem, was uns prägt, was dafür sorgt, ob wir ängstlich, fröhlich, zuversichtlich oder verzweifelt sind. Und wenn du verfolgt wirst, wenn du auf Widerstand triffst für deinen Glauben, dann gibt es zwei Möglichkeiten, worauf du deinen Blick richten kannst. Die erste Möglichkeit ist, du fokussierst auf die Umstände, auf die Dinge, die dir eben das Leben schwer machen. Vielleicht gerade, weil du Christ bist. Du fokussierst auf die Menschen, die dich schikanieren, auf die Dinge, auf die du vielleicht verzichten musst, auf die Beziehungen, die zerbrechen, auf den Komfort, der vielleicht plötzlich nicht mehr da ist. Aber es gibt eine zweite Möglichkeit. Du richtest stattdessen den Blick deines Herzens auf den, der stärker ist als alle Umstände. Und genau das möchte Petrus von dir. Diese zweite Möglichkeit, in Vers 15a schreibt er nämlich, sondern heiligt vielmehr Gott in euren Herzen. Es geht darum, den Fokus deines Herzens auf Gott auszurichten, über ihn nachzudenken, mit ihm zu sprechen, auf ihn zu hören und mit ihm Gemeinschaft zu haben. Dann fokussierst du dich auf den Stärkeren. Und das dürfen wir nicht falsch verstehen. Wenn du das tust, wird dein Leid dadurch erstmal nicht unbedingt besser. Dadurch ändern sich nicht die Umstände, aber es ändert sich deine Perspektive, dein Blickwinkel. Und dann kannst du, ohne zu verzweifeln, ohne auch zynisch zu werden, ohne das Leid zu verdrängen, glückselig, furchtlos und beruhigt sein. In anderen Worten, wenn du Gott in deinem Herzen heiligst, also deinen Fokus auf Gott richtest, wie es in Vers 15a heißt, dann kannst du Vers 14 leben. Doch wenn ihr auch leiden solltet, um der Gerechtigkeit willen, glückselig seid ihr, ihr drohen aber fürchtet nicht und lasst euch nicht beunruhigen. Dann kannst du in deinem Leid, in deiner Anfechtung, in deiner schweren Zeit beruhigt und furchtlos sein. Dann darfst du sogar glücklich sein, sagt Petrus hier. Nicht, weil das Leid nicht schlimm wäre. Ja, Leid ist schlimm. Die Bibel relativiert Leid an keiner Stelle. Aber sie sagt uns, es gibt jemanden, der unendlich mal stärker ist als das Leid, als die schlimmsten Umstände. Und deswegen sollst du auch nicht über das Leid glücklich sein, ja, das wäre zynisch, sondern du darfst im Leid glücklich sein, weil du den Stärkeren an deiner Seite weißt. Jesus selbst sagt in der Bergpredigt etwas ganz Ähnliches. Er sagt dort, glückselig seid ihr, glückselig. Wenn sie euch schmähen und verfolgen und lügnerisch jegliches böse Wort gegen euch reden, um meinetwillen, freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß im Himmel. Aber Petrus spielt hier nicht nur auf die Worte Jesu in der Bergpredigt an. Wie ungefähr in jedem zweiten Vers in seinem Brief spielt Petrus auch auf etwas an, was wir im Alten Testament lesen. Auch zur Zeit des Propheten Jesaja waren die Zeiten alles andere als angenehm für die Kinder Gottes. Die Assyrer bedrohten das Volk in ihrer Existenz. Und dann spricht Gott in Jesaja Kapitel 8 zu den Völkern, die Gottes Volk auslöschen wollen. Und er macht sich fast lustig über sie. Jesaja 8, Vers 9. Schließt euch zusammen, ihr Völker. Ja, macht mal. Ihr werdet doch zerschmettert. Horcht auf, ihr alle in fernen Ländern. Rüstet euch. Ja, zeigt, was ihr drauf habt. Ihr werdet doch zerschmettert. Ja, rüstet euch. Ihr werdet doch zerschmettert. Schmiedet einen Plan. Es wird doch nichts draus. Verabredet etwas. Es wird doch nicht ausgeführt. Denn Gott ist mit uns. Die meisten Menschen im Volk Israel hatten die Hoffnung auf Gott längst aufgegeben. Ja, sie sahen die militärische Stärke der Assyrer und hatten den Kopf in den Sand gesteckt. Und dann spricht Jesaja die kleine Gruppe von Menschen an, die im Volk Israel doch sagten, ich möchte wirklich Gott gefallen. Und er sagt, denn so hat der Herr zu mir gesprochen, indem er mich fest bei der Hand fasste. Nennt nicht alles Verschwörung, was dieses Volk Verschwörung nennt. Und vor dem, was es fürchtet, fürchtet euch nicht und erschreckt nicht davor. Den Herrn der Heerscharen, den sollt ihr heiligen. Er sei eure Furcht und euer Schrecken. Da seht ihr die Parallele zu Vers 15a hier bei Petrus. Jesaja sagt, den Herrn der Heerscharen, den sollt ihr heiligen. Und Petrus sagt, heiligt aber vielmehr den Herrn in euren Herzen. Und die Frage, die Gottes Wort dir heute Morgen stellt, wenn die Widerstände kommen, worauf richtest du den Fokus deines Herzens? Auf die Stärke der Umstände oder auf den, der stärker ist als alle Umstände? Den Stärkeren im Fokus zu behalten, das ist nicht die einzige Herausforderung in so einer Situation. Eben hatten wir gesehen, dass wir bei Widerstand als Menschen ganz natürlich dazu neigen, uns zu fürchten und uns beunruhigen zu lassen. Ja, das ist das, was oft in uns passiert. Aber bei Widerstand gehen nicht nur Dinge in uns vor, sondern es ändert sich auch unsere Einstellung zu dieser Welt. Diese Welt bringt uns Widerstand entgegen, also neigen wir dazu, uns entweder zurückzuziehen oder andersrum auf Angriff zu schalten. Ja, aus der Richtung da kommt Widerstand. Okay, dann ziehe ich mich da halt komplett raus oder ich versuche ihnen den Widerstand heimzuzahlen, den sie mir entgegenbringen. Aber beides ist nicht unser Auftrag. Immer wieder sagt uns Petrus in anderen Worten, aber das ist, was er meint, wir sollen trotz des Widerstands Salz und Licht sein in dieser Welt. Das ist unser Auftrag. Das bringt mich zum zweiten Punkt. Wenn du für deinen Glauben Widerstand erfährst, dann behalte deinen Auftrag im Blick. Wie gesagt, die Gefahr bei Widerstand ist entweder Rückzug und Selbstmitleid oder ich gehe in die Offensive, aber auf eine ungute Art und Weise. Petrus sagt ab Vers 15b etwas anderes. Er sagt, seid aber allezeit bereit zur Verantwortung gegenüber jedermann, der Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist. Und zwar mit Sanftmut und Ehrerbietung. Petrus spricht hier zuerst von unserem Reden. Anstatt uns zurückzuziehen, sollen wir Zeugnis ablegen von dem, was wir glauben. Ja, was Petrus uns hier gibt, ist nicht im eigentlichen Sinn jetzt ein Befehl, evangelisieren zu gehen. Hier steht nicht, geh raus und sprich Menschen auf Jesus an. Keine Frage, das sollst du auch tun, aber darum geht es Petrus hier nicht. Hier geht es darum, dass du antwortest, wenn Menschen dich fragen. Aber mal Hand aufs Herz, wann stellen dir Menschen Fragen über dein Christsein? Nur dann, wenn sie wissen, dass du Christ bist. Und deswegen sollst du dich auch bei Widerstand, auch wenn der Wind dir ins Gesicht bläst, mutig zu Jesus bekennen, damit Menschen erst ins Fragen kommen und dir dann irgendwann Fragen stellen. Aber du sollst nicht nur die Leute zum Fragen bringen, du sollst auch bereit sein, diese Fragen zu beantworten. Und dafür musst du dir natürlich selbst Gedanken gemacht haben über Dinge wie: Warum glaube ich eigentlich an Jesus? Warum ist die Bibel Gottes Wort und deshalb wahr und irrtumslos? Warum brauchen wir eigentlich den Tod und die Auferstehung von Jesus? Warum ist es wichtig, dass diese Welt nicht aus Zufall entstanden ist, sondern von Gott geschaffen wurde? Es gibt Christen, die meinen es gut und die sagen, hey, beim Christentum geht es nicht um Wissen, sondern es geht um eine Beziehung. Und damit haben sie in gewisser Weise recht. Tatsächlich steht im Kern unseres Glaubens diese Bundesbeziehung, die wir als Einzelne und als Gemeinde durch den Glauben zu unserem Herrn und Erlöser haben. Aber zu dieser Beziehung gehört eben auch, dass ich Dinge über Jesus, über sein Wort und über seine Maßstäbe weiß. Ja, ich muss wissen, wer er ist. Ich muss wissen, wie er angebetet werden will und ich muss wissen, was er für mich getan hat. Es ist falsch, wenn Christen, die es vielleicht gut meinen, heute die Beziehung zu Jesus und das Wissen über Jesus irgendwie gegeneinander ausspielen, als wäre das ein Gegensatz. Beides gehört eng zusammen. Und deswegen gibt es auch in unseren Gemeinden immer wieder Unterweisung in den wichtigen Fragen der Bibel. Du kannst nämlich keine gesunde Beziehung zu Jesus haben, ohne etwas über ihn zu wissen. Und du kannst auch keine Fragen beantworten, die dir gestellt werden, wenn du nichts über ihn weißt. Wenn Menschen, wie es in Vers 15 heißt, Rechenschaft von dir fordern, dann sollst du in der Lage sein, Antwort geben zu können. Sei bereit, Zeugnis zu geben über die Hoffnung, wie Petrus hier sagt, die in dir ist. Auch wenn der Wind dir ins Gesicht bläst, gerade wenn der Wind dir ins Gesicht bläst. Und dabei ist noch etwas ganz wichtig, nämlich die Art und Weise, wie du Zeugnis gibst. Petrus fügt hinzu, tue dies mit Sanftmut und Ehrerbietung und so, dass du ein reines Gewissen bewahrst. Ende Vers 15 und Anfang Vers 16. Ja, gerade bei Widerstand ist es ja so, dass die Gefahr groß ist, dass wir aus einer Emotion heraus reagieren. Der erzählt solche Lügen über mich, nur weil ich Christ bin. Dem werde ich es zeigen. Der soll nur mal abwarten, bis wir uns das nächste Mal begegnen, dann stelle ich ihn zur Rede. Oder die kritisiert die Wahrheit der Bibel und bezeichnet mich als gefährlichen Fundamentalisten. Dabei hat sie sich doch noch nie wirklich damit beschäftigt. Die soll mal mit mir reden. Dann werde ich ihr schon zeigen, wie wenig durchdacht ihre Argumente sind. Vorsicht! Petrus sagt hier deutlich, wenn du auf Widerstand triffst, dann schalte auf keinen Fall in den wie du mir, so ich dir Modus. Ganz im Gegenteil, wenn du auf Widerstand triffst,
begegne dem anderen mit Sanftmut und Ehrerbietung.
Denn wenn man auf Widerstand trifft, dann begegnet mir der andere ja nicht mit Sanftmut und Ehrerbietung. Widerstand ist ja das Gegenteil davon. Aber es ist eben dein Auftrag, auf mangelnde Sanftmut mit echter Sanftmut und auf mangelnde Ehrerbietung mit wirklicher Ehrerbietung zu reagieren. Petrus, geht es aber nicht nur um dein Reden. Es geht genauso um dein Handeln. Auch mit deinem praktischen Leben sollst du dich nicht zurückziehen, sondern nach außen leuchten, nach außen wirken. Schreibt in Vers 16, und bewahrt ein gutes Gewissen, damit die, welche euren guten Wandel, also unser Leben, unser praktisches Leben in Christus verlästern, zu Schanden werden in dem, worin sie euch als Übeltäter verleumden mögen. Denn es ist besser, dass ihr für Gutes tun leidet, wenn das der Wille Gottes sein sollte, als für Böses tun. Es ist dieser Punkt, den Petrus in seinem Brief immer und immer und immer wieder macht. Wenn Leute sich über dich lustig machen, wenn Leute dich vielleicht sogar meiden, wenn sie dich vielleicht sogar verfolgen, weil du Christ bist, dann ist das so. Aber stelle ansonsten sicher, dass du den Menschen kein Anstoß bist. In anderen Worten, sei kein Besserwisser. Sei keine Nervensäge, sei jemand, mit dem man einfach gerne Zeit verbringt, mit dem man gerne zusammenarbeitet, auf den man sich verlassen kann, jemand, der ein offenes Ohr hat, kurz jemand, den einfach jeder gerne als Nachbarn hätte. Und das wird dann einige Lästerer zum Schweigen bringen. Petrus schreibt ja in Vers 16, und bewahrt ein gutes Gewissen, damit die, welche euren guten Wandel in Christus verlästern, zu Schanden werden, in dem, worin sie euch verleumden mögen. Ich möchte euch ein Beispiel geben. Ja, stellt euch vor, da ist Hans und Hans ist Christ und arbeitet in einer Firma. Und jeden Tag macht er treu seine Arbeit, ist nett und freundlich zu seinen Kollegen, erzählt ihnen ab und zu von Jesus. Und in seiner Abteilung arbeitet auch Dirk. Und Dirk ist kein Christ und Dirk mag Hans nicht, weil Hans Christ ist. Und immer wieder fängt Dirk an, über Hans zu lästern. Hans hat das gemacht, Hans hat eine schiefe Nase, Hans ist einfach zu nett, Hans ist voll der Streber, Hans will sich nur beim Chef einschleimen. Aber irgendwie klappt das nicht so richtig. Die anderen wollen nicht so richtig mitmachen. Aber Dirk gibt nicht auf. Und eines Tages reicht es einem Arbeitskollegen und er sagt zu Dirk, du, hör mal zu. Wenn du Hans nicht magst, ist das deine Sache. Ja, mir geht das auch auf die Nerven, wenn er mit seinem Jesus anfängt. Aber soll ich dir mal was sagen? Keiner in unserer Abteilung ist so hilfsbereit, so höflich und macht so gute Arbeit wie Hans. Also bitte hör auf, uns mit deinem Lästern über Hans zu nerven. Was passiert hier? Dirk wird zu Schanden, um es in der Sprache von 1. Petrus hier zu sagen, weil er den guten Wandel von Hans verlästert. Und genauso wie Hans sollen wir sein. Wenn sich Menschen wegen Jesus oder weil du für ihn bestimmte Dinge tust, angreifen, dann ist das so. Aber gib ihnen keinen Grund, etwas gegen dich zu haben, weil du komisch, schwierig oder nervig bist. Und es erfordert Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Wisst ihr, als Christen sind wir nämlich nicht so schlecht darin, sündhafte oder zumindest für andere schwierige Charaktereigenschaften auch noch christlich zu rechtfertigen. Und wenn du dir nicht sicher bist, ob du in deinem Bereich Widerstand erfährst, weil du Christ bist oder weil du vielleicht komisch bist, dann frage einmal andere Christen, denen du vertraust, wie die das sehen, warum du in diesem Bereich Widerstand erfährst. Und Petrus bringt den Punkt in Vers 17 deswegen auch nochmal auf den Punkt. Er sagt eindeutig, denn es ist besser, dass ihr für Gutes tun leidet, also für Dinge, die ihr richtig tut, wenn das der Wille Gottes sein sollte, als für Böses tun. Wenn du auf Widerstand triffst, dann bist du vielleicht dazu geneigt, dich zurückzuziehen. Vielleicht bist du eher konfliktscheu. Oder du bist geneigt, vielleicht jetzt gerade erst zurückzuschießen, weil du eher zu den angriffslustigen Menschen gehörst. Aber zu beidem sagt Petrus nein.
Nein, sondern wirke positiv in deine Umgebung. Sei Salz und Licht in dieser Welt, in deinem Reden, wenn du Rechenschaft abgibst, und in deinem Handeln, indem du ein gutes Leben führst, ein vorbildliches Leben. Behalte also deinen Auftrag im Blick, für Jesus in dieser Welt zu leuchten. Aber eben nicht aggressiv oder unfreundlich, sondern mit Wertschätzung und Respekt, sogar gegenüber den Menschen, die für den Widerstand in deinem Leben verantwortlich sind. Petrus hat uns gesagt, wenn der Widerstand kommt, dann behalte den Stärkeren im Blick. Das ist der Blick nach oben. Dann hat er jetzt gesagt, behalte deinen Auftrag im Blick. Das ist der Blick um dich rum. Aber er sagt, blicke auch nach vorne. Und das ist mein dritter Punkt. Wenn du für deinen Glauben Widerstand erfährst, dann behalte das Ende im Blick. Gott ist der Stärkere. Und das zu wissen, ist doch irgendwie gut. Aber Hand aufs Herz, was habe ich davon, wenn sich erstmal meine Umstände nicht ändern? Vielleicht ist diese Frage ein bisschen provokant, aber ist sie nicht berechtigt? Man kann sie auch anders herumstellen. Wenn Gott stärker ist als die Umstände, warum ändert sich dann nicht jetzt in diesem Moment etwas daran? Das ist doch das, was wir uns alle wünschen, oder? Aber Gott sagt, ja, ich werde mich als der Stärkere zeigen. Ich werde alle Umstände besiegen. Ich werde sie alle zertrümmern und alle aus dem Weg räumen. Aber nicht dann, wenn ihr das wollt, sondern dann, wenn ich es will. Gehen wir nochmal in die Zeit von Jesaja. 2700 Jahre ist das ungefähr her. Und wie wir gesehen haben, auch damals ächzte Gottes Volk so richtig unter den Umständen. Wir hatten in Kapitel 8 gelesen, dass sie in dieser Zeit Gott als den Stärkeren fürchten sollen, ihn in ihren Herzen heiligen sollen, wie Petrus hier auch schreibt. Aber im Kapitel davor, also im Kapitel 7 und im Kapitel danach, Kapitel 9, spricht Gott über einen König, den er schicken wird, der tatsächlich sich als stärker erweisen wird als alle Völker drumherum, als alle Feinde. Er sagt über diesen König, dass dieser König Immanuel ist, Gott mit uns. Und dieser Gott mit uns wird allen seinen Kindern ewigen Frieden bringen. Und vielleicht damals zur Zeit von Jesaja, als die Leute das so gehört haben, vielleicht haben sie sich gedacht, super, nur noch ganz kurz, dann wird er kommen und dann wird alles gut. Aber wisst ihr, dann begann das große Warten. Und es wurde auch nicht besser, sondern es wurde alles schlimmer. Die Assyrer wurden gerade noch soeben abgewehrt. Aber dann kam die nächste Großmacht, die Babylonier, zerstörten Jerusalem, den Tempel. Viele starben, die meisten gingen ins Exil nach Babylon. Und die Frage ist, wo ist denn der König jetzt eigentlich? Wo ist der Friedefürst? Hat Gott uns vielleicht vergessen? Jahrhunderte lag diese dunkle Wolke über Gottes Volk. Die Besatzer wechselten, aus den Babyloniern wurden die Perser. Zwischendurch durften einige der Juden zurück nach Jerusalem. Aber die Besatzung blieb und aus den Persern wurden die Griechen und aus den Griechen wurden die Römer und wirkliche Freiheit genossen sie nie, auch nicht unter den weiteren Völkern. Und mittlerweile waren über 700 Jahre seit Jesaja vergangen. Und plötzlich kam er, der Immanuel, der Gott mit uns, der Friedefürst. Aber auch dann nicht als der Stärkere, sondern ganz schwach. Nicht groß, sondern ganz klein, nicht in einem Palast, sondern in einem Stall. Er wählte auch nicht das Leben des Triumphes und der Herrlichkeit, sondern ein Leben des Leidens. Er wählte den Widerstand, um uns zu Gott zu bringen. Petrus schreibt in Vers 18a, denn auch Christus hat einmal für Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, damit er uns zu Gott führte. Sieht so ein Stärkerer aus? Er, der Gerechte, starb für uns die Ungerechten, damit aus uns Ungerechten Gerechte würden. Aber dann, er stand auf von den Toten, er fuhr auf in den Himmel. Seinen Auftrag hatte er ausgeführt. Aber nur Teil 1. Denn er sagte, bei meinem ersten Kommen kam ich in Schwäche und Demut. Ich kam als Leidender, um eure Beziehung zu Gott wiederherzustellen. Euch zu Gott zu führen, wie Petrus schreibt. Beim zweiten Mal werde ich kommen in Stärke und Macht und Herrlichkeit, um allen Widerstand gegen meine Herrschaft zu vernichten und euch tatsächlich zu mir zu holen. Und wir leben jetzt dazwischen. Zwischen Kommen Nummer 1 und Kommen Nummer 2. Und wisst ihr, so sind wir gar nicht so anders als die Leute zur Zeit von Jesaja. Und wir sind ziemlich genau so, wie die Leute zur Zeit von Petrus, an die Petrus schreibt. Wir haben einen starken Gott, wir kennen den, der stärker ist als alle Umstände, aber wir sehen das halt nicht. Sondern wir können nur darauf vertrauen, weil er es uns gesagt hat. Schon einmal hat er uns gezeigt, dass er sich häufig Zeit lässt, aber dass er sein Wort hält. Und das wird er auch beim zweiten Mal tun. Und weil wir jetzt wieder in der Erwartung leben, dass Jesus kommt, feiern wir Advent. Es ist nicht nur die Vorbereitung auf Weihnachten, wo wir uns daran erinnern, dass er einmal gekommen ist. Es ist auch die Vorfreude darauf, dass er eines Tages alles wieder gut machen wird. Und vielleicht sagst du dir jetzt, das ist ja alles schön und gut. Aber wo findest du das Ende von allem Leid in unserem Abschnitt? Ja, ich finde hier nur Aufträge für die Gegenwart. Ja, irgendwie, ich soll mich jetzt freuen, in der Gegenwart, im Leid. Ich soll jetzt ein gutes Zeugnis abgeben für meinen Glauben. Aber wo ist die Zukunft im Blick? Schaut nochmal rein. Vers 15 werden wir aufgefordert, Zeugnis zu geben in dieser Welt. Das ist unser Auftrag, den haben wir uns angeschaut. Aber wovon sollst du eigentlich Zeugnis abgeben? Von der Hoffnung, die in uns ist. Von der Hoffnung, die in uns ist. Was meint Petrus damit? Könnte er nicht sagen, Zeugnis abgeben davon, dass Jesus am Kreuz für unsere Sünden gestorben ist? Oder dass er wieder auferstanden ist? Hoffnung, die in uns ist. Hoffnung, lebendige Hoffnung bedeutet, fest davon überzeugt zu sein, dass eines Tages durch Gottes Eingreifen alles wieder gut wird. Hoffnung bedeutet, fest davon auszugehen, dass Gott eines Tages alles gut macht oder andersrum gesagt, dass Gott dem Leid eines Tages ein komplettes Ende macht. Mit dem Wort Hoffnung fasst Petrus die gute Nachricht zusammen, dass Jesus nicht nur einmal gekommen ist, sondern dass er ein zweites Mal wiederkommen wird. Und Hoffnung bedeutet ganz praktisch, dass du deinen Blick eben nicht auf die drohenden Umstände und den Widerstand richtest, sondern auf das Ende von allem Leid und allem Widerstand. Ich möchte so weit gehen, zu behaupten, dass Petrus durch dieses Wort Hoffnung die gute Nachricht, also das Evangelium, zusammenfasst. Und zwar gerade für Christen, die dem Widerstand begegnet. Gerade für Christen, die in schwierigen Situationen stecken. Es ist diese Hoffnung auf die perfekte Welt. Johannes schreibt in Offenbarung 7 über diese Welt: Darum sind sie die Christen vor dem Thron Gottes und sie dienen ihm Tag und Nacht in seinem Tempel. Und der auf dem Thron sitzt, wird sein Zelt aufschlagen über ihnen und sie werden nicht mehr hungern und nicht mehr dürsten, auch wird sie die Sonne nicht treffen, noch irgendeine Hitze. Denn das Lamm, das inmitten des Thrones ist, wird sie weiden und sie leiten zu lebendigen Wasserquellen und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Mit Hoffnung im Herzen zu leben, bedeutet fröhlich die Widerstände zu ertragen, weil ich weiß, das Ende der Widerstände ist sicher. Aber warum ist diese Hoffnung keine leere Hoffnung, kein Wünsch dir was? Warum können wir diese lebendige Hoffnung in uns tragen? Warum können wir uns sicher sein, dass Jesus ein zweites Mal wiederkommt? Weil wir wissen, er hat schon einmal gesagt, ich komme, um euch zu Gott zu führen. Weil er das schon damals nicht nur gesagt hat, sondern weil er dann auch wirklich gekommen ist. Stell dir vor, ein ausländischer Geheimdienst hat es auf dich abgesehen. In den letzten 3 Wochen sind 3 Agenten rund um die Uhr damit beschäftigt, dich zu verfolgen. Modernste Technik kommt zum Einsatz, die Agenten sind Vollprofis. Du merkst nichts, während sie 3 Wochen deines Lebens haargenau protokollieren. Sie belauschen jedes Gespräch, sie hören jedes Selbstgespräch, sie lesen jede deiner WhatsApp-Signale oder Telegram-Nachrichten, sie hören jedes Telefongespräch, sie sehen alle Nachrichten, die du schaust und liest, jedes YouTube-Video, auf das du klickst, sie wissen alles. Und nach 3 Wochen stellt der Geheimdienst fest,
Blöde Verwechslung. Alles umsonst. Aber nehmen wir weiter an, jemand würde sich trotzdem in diesem Geheimdienst die Mühe machen, die ganzen Daten mal auszuwerten und würde dann fragen, hey, ist ja jetzt zwar ganz egal, war ja nur eine Verwechslung, aber was macht diesen Menschen eigentlich aus, wenn ich so seine Nachrichten, seine Gespräche, seine Telefonate und all das mal auswerte? Was macht diesen Menschen aus, den wir auf Schritt und Tritt kontrolliert haben? Wohin schaut sein Leben? Worauf fokussiert er mit seinem Herzen? Die Frage ist, was würde so jemand, der diese Daten auswertet, dann über dein Leben sagen? Würde man zu dem Schluss kommen, im Prinzip ertrinkt er oder sie gerade in den Sorgen und in der Verzweiflung, die das Leben gerade als Christen vielleicht eben so mitbringt? Oder würde man zu dem Schluss kommen, bei all seinen Hobbys, allen Interessen, Sorgen, Nöten und Fragen, im Kern treibt ihn oder sie eine Hoffnung an, die nicht von dieser Welt ist? Eine Hoffnung, die du haben darfst, weil der Stärkere sich nicht zu schade ist, dein Freund zu sein. Eine Hoffnung, die dich in allem Leid nicht deinen Auftrag vergessen lässt, Zeugnis in dieser Welt zu sein. Und eine Hoffnung, die ein festes Fundament hat, weil sie eines Tages Wirklichkeit werden wird. Amen.